Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Kennst du den Spruch? Das sind so Weisheiten, die man besonders gerne hört als junger Erwachsener. Wobei die auch später erstmal blöd sind, finde ich. Zumindest scheinbar. Ich erzähle euch heute mal, wie man Pfarrer wird. Also, vor gefühlt 100 Jahren, als ich anfing, war das so. Man studiert Theologie. Das dauert ungefähr 6 bis 7 Jahre. Je nachdem, ob du deine Jugend in der Raucherecke oder auf dem altsprachlichen Gymnasium verbracht hast. Sonst musst du nämlich Latein, Altgriechisch und Hebräisch lernen. Dann macht man Examen irgendwann. Und dann geht's ins Vikariat. Da hat man einen Lehrpfarrer und das ist so ein bisschen wie bei den Jedi-Rittern. Immer ein Meister und sein Schüler sie sind. Ich war in Bad Vilbel bei Ulrike May. Das war der 6er im Lotto, weil ich ohne sie ungefähr 12 Mal hingeschmissen hätte. Zwischendurch in diesen 2 Jahren muss man 2 Wochen in Herborn im theologischen Seminar Kurse besuchen. Seelsorge, Predigtlehre, Kirchenrecht, sowas. Dann macht man 2. Examen. Das fand ich nicht halb so schwer wie das erste. Und dann geht man 6 Monate ins Spezialvikariat. Das ist ein Praktikum in irgendeinem Bereich der Kirche, der nicht klassisch Kirche ist. Ich war in der Öffentlichkeitsarbeit. So, circa 9,5 Jahre, nachdem ich angefangen hatte zu studieren, kommt man dann in die erste Gemeinde. Die sucht man sich aber nicht selber aus. Man darf da ein bisschen was zu sagen, aber am Ende entscheidet es die Kirche. Mir schlug die Kirche eine Stelle hinter den 7 Bergen vor. Ich habe dann freundlich gesagt, dass das mit meiner familiären Situation nicht umsetzbar ist. Da hängen ja auch noch Leute dran und die fahren dann 1,5 Stunden einen Weg. Das fand man nicht lustig. Man hatte mit Demut gerechnet, nicht mit einem Gespräch auf Augenhöhe. Ich blieb eisern. Es knirschte und knallte. Dann bekam ich einen Anruf. Also, es gibt eine Gemeinde im Rhein-Main-Gebiet, aber die letzten beiden Kolleginnen sind da nicht im Guten gegangen. Und wenn wir sie jetzt dahin schicken, dann auf eigene Verantwortung. Und wenn es schief geht, wir holen sie da nicht raus. Bei sowas bin ich ja vollkommen renitent. Also bin ich erst recht hingegangen. Die Gemeinde war in einem schwierigen Zustand. Wenig übrig, Konflikte und Konflikte, alte Seilschaften, alte Feindschaften und so weiter. Aber dazwischen, lauter Juwelen, merkte ich. In der ersten Gemeinde wird man nach 3 Jahren verbeamtet und darf sich dann das erste Mal aussuchen, wo man arbeitet und lebt. Man kann natürlich auch bleiben. Als die 3 Jahre vorbei waren, war die Gemeinde ein schöner Ort. Ein Ort, wo man sich sicher fühlt. Das haben auch die Leute bewirkt, die da waren, die sich eingebracht haben. Leute, die immer schon da waren und neue Leute. Alte Bekannte und vor allem Frieden mit den Altlasten. Ich habe da wunderbare Menschen kennengelernt. Manche sind immer noch Freunde. Nur meine Kräfte waren am Ende aufgebraucht. Den nächsten Schritt würde wer anders mit ihnen gehen müssen. Und es hat mich viele Jahre begleitet und war nicht einfach zu akzeptieren. Das war ein Stück Heimat geworden, mein wildes, eckiges, ehrliches, echtes Fleckchen Erde. Das klingt dann am Ende schön, aber ich kann euch sagen, die ersten Jahre waren nicht schön. Und ich saß mehr als einmal weinend auf der Treppe im Reihenhaus und dachte, wessen Idee war das denn hier bitte? Im Nachhinein bin ich dankbar für die Zeit, für die Menschen, für das, was zurückgeblieben ist und wie wir uns gegenseitig verändert haben. In der Bibel gibt's einige solcher Rückspiegelerfahrungen. Das sind die, die erst im Nachhinein Sinn ergeben. Eine finde ich besonders einprägsam. Da möchte Mose Gott sehen. Die beiden verbindet ja nun viel. Mose führt das Volk Gottes aus der Gefangenschaft. Das hat Gott ja nicht irgendwem anvertraut. Und Mose trägt diese Verantwortung für ihn, obwohl das auch gefährlich ist und er das nicht zu allen Zeiten großartig findet. Mose bittet also Gott, er wolle gerne seine Herrlichkeit sehen. Den Glanz, das Licht, die Güte. Gott in all seinem Strahlen. Da gibt's nur ein Problem. Gott ist so gewaltig, so mächtig, dass kein Mensch es überleben würde, ihn direkt zu sehen. Aber er hat eine Idee. Also Gott, nicht Mose. Das ist öfter so in der Geschichte. Er, also Gott, schlägt vor, Mose in eine Felsspalte zu setzen und seine Hand schützend über ihn zu halten. Und wenn Gott vorübergezogen ist, sieht Mose seinen Glanz. die Spuren Gottes. Das wirkt irgendwie wie eine Geschichte aus dem Märchen. Eine gewaltige Gottheit, die den kleinen Propheten in eine Felsspalte stellt, ihn schützt vor sich selbst. Ich finde auch besonders niedlich das Bild des kleinen Propheten. Nun muss man was wissen über die Kultur und das Weltbild der Menschen dieser Zeit und dieser Region. Die Israeliten stützen sich auf die Vergangenheit. Die kennen sie. Die steht fest. Die Zukunft ist immer ungewiss und im Wandel. Aber aus dem, was sie erlebt haben, miteinander, aber auch mit Gott, daraus können sie Schlüsse ziehen, wie es in Zukunft sein wird. Du hast ein Problem? Schau doch mal, wie Menschen das früher gelöst haben. Dann hast du eine Perspektive für die Zukunft. Heute googelt man das in Internetforen und wundert sich, warum da nur Menschen reinschreiben, bei denen es schief ging, weshalb sie in Internetforen ihr Leid klagen und nicht mit ihrem Leben weitergemacht haben. Anderes Thema. Ich finde das trotzdem nachvollziehbar, in den Erfahrungen anderer nach Antworten zu suchen. Also in der Bibel oder bei Freunden, nicht im Internet. Vielleicht auch, weil wir hier und heute so anders sind. Ich habe oft den Eindruck, wir müssen immer nach vorne, nach vorne, nach vorne. Es ist eine Katastrophe, wenn die Wirtschaft nicht jedes Jahr wächst und wächst. Aber was wächst denn immer und immer ohne Pausen oder Phasen des Stillstands? Und früher war sowieso alles besser, ne? Also die Zeit, als wir uns auch schon beschwert haben. Das weiß nur keiner mehr. Und dann bewerten wir die Vergangenheit rückwirkend neu und wundern uns, dass das jetzt diesen Ansprüchen nicht genügt. Aber da kann das heute ja nichts für. Und was bringt das? Die Vergangenheit ist doch vorbei. Weißt du, wie man Frieden mit der Vergangenheit schließt? Wie man dieses Gefühl los wird, dass alles sein müsste, wie es mal war? Hör auf, dir zu wünschen, es wäre wieder gestern. Du wärst wieder 20. Du hättest keine Zipperleinschmerzen oder Wehwehchen, keine Wunden in der Seele. Es ist nicht so. Und als es so war, war dir der Teil vermutlich egal und du hattest andere Dramen. Das, was dich verletzt, ist dein jetziges Ich an dem Jüngeren zu messen. An deiner idealisierten Vergangenheit und dann immer wieder zu spüren, so ist es nicht und wird nie wieder so sein. Ja, vieles wurde nicht leichter, aber vieles wurde auch bunter und größer, aufregender und besser. Es kommen immer wieder neue Stolpermomente, neue Herausforderungen und auch neue Verletzungen. Und du wirst lernen, weiterzumachen. Du wirst dich wandeln und verändern. Mit neuen Stärken, neuer Weisheit und neuer Gelassenheit. Das bringt das Älterwerden nämlich auch. Aber wenn du wie so ein kleiner Terrier verbissen an der Vergangenheit hängst und denkst, wie konnte das alles nur passieren, wie schlimm das war, dann geht's nicht weiter. Das ist wie rückwärts im Auto sitzen und sich ärgern, dass man die ganze Landschaft verpasst. Die Israeliten haben eine andere Sichtweise. Sie leben im Jetzt. Und wenn sie nicht weiter wissen, dann schauen sie auf ihre Geschichte, um daraus zu lernen. Nicht um darüber zu jammern. Großer Unterschied. Die Geschichte von Mose und Gott erzählt das in Bildern, was uns im Leben begegnet. Du wirst Gottes Plan für dich nicht vorab erfahren. Das wäre auch total langweilig, so als liest man das Ende von dem Buch zuerst. Gott sagt, du wirst meinen Glanz, meine Spuren sehen, wenn ich vorübergezogen bin. Meint, du wirst schon sehen, wo Gott dir all die Male geholfen hat, wo er es besser wusste, wo er dich an Orte geschickt hat, wo du nicht hin wolltest. Aber am Ende war es richtig für dich, in dem Moment. Das ist die Geschichte von Mose Leben. Schau doch an seinen Anfang. Seine Mutter weiß, er ist in Gefahr, als er ein Baby ist. Soldaten sind hinter den Kindern her. Also legt sie ihn mit all ihrer Hoffnung in ein Körbchen und setzt ihn auf den Fluss. Und das Körbchen mit ihrer ganzen Welt treibt davon. Damit ihr Kind überlebt, damit er eine Zukunft hat. Dafür gibt sie alles auf und legt es in Gottes Hand. Mose wird am Hof des Pharao groß werden. Er wird der Prophet Gottes werden und ein ganzes Volk retten. Das ist eine endlos große Aufgabe und sie ist furchtbar schwer. Aber nicht so schwer, wie das eigene Kind aufzugeben, um es zu retten. Ich will dir nicht sagen, dass da irgendwas dran einfach wäre, zu vertrauen. Man ist auch nicht für jede Erfahrung im Nachhinein dankbar. Manche Dinge bleiben furchtbar. Aber vielleicht bleiben sie nicht sinnlos. Wenn aus dem Schlimmen, was dir passiert ist, doch noch was Gutes erwächst. Wenn du deinen Schicksalsschlag erlebst und eines Tages vielleicht siehst, ich konnte jemand anderem helfen, weil mir das passiert ist. Das macht nichts gut, will ich nicht sagen, meine ich auch nicht. Aber es macht es weniger sinnlos. Es macht das Leid weniger sinnlos, wenn aus deinen Fragen nach dem Warum die Frage nach einem Wozu wächst. Gottes Wirken in unserem Leben sehen wir oft erst, wenn es schon passiert ist. Weil er so groß ist, so gewaltig, dass wir seine Pläne nicht verstehen können, auch wenn wir wollten. Uns bleibt zu vertrauen, uns in seine liebenden Arme zu fliehen, wenn die Wellen über uns zusammenbrechen. Die Dinge werden sich entfalten, wie sie es sollen. Und am Ende bleiben Spuren aus Licht. Und vielleicht das Wissen, dass Gott dich in die Felsspalte gestellt hat. Dass er seine Hand über dich gehalten hat, damit es dich nicht völlig von den Füßen reißt. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Das Jahr ist gefühlt noch so neu, aber die letzten waren echt ein Tritt nach dem anderen. Und das steckt uns allen in den Knochen. Neben Pandemien und Energiekrisen und Kriegen passiert ja auch noch der ganze normale Wahnsinn. Ich kann dir nicht guten Gewissens erzählen, dass das alles schon einen Sinn ergibt. Oder dass wir irgendwann zurückschauen und sagen, ach guck mal, dafür war das gut. Weiß ich nicht, will ich auch nicht wissen. Aber ich kann dir guten Gewissens sagen, dass Gott uns in die Felsspalte stellen wird. Dass er seine Hand über uns hält. Dass du nie allein im Dunkeln gelassen wirst, nie. Und die Engelsheere sind schon auf dem Weg. Die Liebe ist schon auf dem Weg. Halt einfach noch durch. Und du wirst den Glanz Gottes sehen. Später. Die Spuren, wo er dich getragen hat. Die 1000 kleinen Wunder, die er geschickt hat. Weil er dich so sehr liebt, wie nur ein Vater oder eine Mutter es kann.